Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil der zweiten Folge mit der wunderbaren Feline Dinger und ihrem Weingut der Hacienda Agricola Feline Isabel. Mit Feline haben wir über ihre Philosophie gesprochen, ihren biodynamischen Ansatz, die Interpretation des Piemontese Traditionalismus und auch, warum sie sich letztlich fürs Piemont entschieden hat. Selbstverständlich haben wir dieses Mal auch die Weine verkostet, was letztlich dazu geführt hat, dass die Seriosität in diesem Interview etwas gelitten hat. Um ehrlich zu sein, war uns das nicht ganz unrecht. Und daher darf man sich auch gar nicht wundern, warum das Ganze jetzt gleich erstmal mit einem KIZ-Zitat beginnt. Viel Spaß euch.
Das geht dir gar nichts an, ob ich bei dir im Garten wohne. Hi Feline, ich hoffe, dir geht's gut, so wie uns. Wir sind natürlich alle getestet. Erzähl doch unseren Kunden mal von deiner Idee, deiner Philosophie, Wein zu machen.
Hi, ihr Süßen. Ah, ich muss das Mikrofon nehmen
noch. Ja, so
ein
auch. Bisschen weg ist ungefähr. Ja. Zum Verständnis, ich hab's gehalten wie ein Penis. Das
Ich grüße euch. Schön, dass ihr vorübergehend hier seid. Total getestet und negativ.
Haben wir nicht gesagt.
Ich habe die Frage schon wieder vergessen, ist klar, nachdem
einfach
wir so.
Deine Philosophie.
Nee, ich habe schon was. Ich hab's gar nicht. Meine Philosophie ist eigentlich. Möglichst betont auf den Wein.
Alles ist okay so, das ist ja, das muss nicht immer hochseriös sein, alles gut.
Ich glaube, wir haben Zuhörer schon verloren.
Nur, ja, das ist egal, die freuen sich, glaube ich, drüber, wenn wir auch mal ein bisschen dumm sind.
Auch mal, meinst
ja,
du?
Ja, richtig. Nee.
Weil er ansonsten ja, oh ja völlig oh ja, so. Oh ja. Ach Quatsch. Ohne groß rumschwallen, meine Philosophie ist sicherlich, präzise Weine auf die Flasche zu bringen, die aber viel Spannung, viel Druck und viel Seele haben. Und da ist mein Hauptaugenmerk im Wingert, alles zu geben und die Pflanze möglichst nicht nur stressfrei, sondern so fit durch den ganzen Jahreslauf zu bringen, dass sie Hochleistung bringen kann, dass sie Hochleistung die Wurzeln nach unten bringen kann, mit Hochleistung alle Mineralstoffe, alles was um sie herum geht, irgendwie aufsaugt und mit reinpackt in die Traube, ohne Vakuum, ohne irgendwelche Leerzonen, die rüberkommen im Wein. Darum geht's mir. Und das eben ja mit allen Tipps und Tricks, die ich zur Hand habe, sei es biodünn, sei es gute fachliche Praxis, mit allen, sei es Meditation, mit allem, was geht.
Das bringt zu einem guten Punkt, und zwar würde ich gerne mal unseren Kunden veranschaulichen, was es denn eigentlich heißt, in so einer Gegend wie im Piemont biodynamisch zu arbeiten, weil da steckt ja einfach extrem viel Zeit, extrem viel Handwerk dahinter. Und ich glaube, viele wissen das auch gar nicht immer einzuordnen jetzt gegenüber industriellen Weinen oder sowas, weil wir haben jetzt die letzten Tage auch festgestellt, dass Piemont ist jetzt gerade auch im Frühjahr sehr feucht oft. Und das heißt für dich ja einfach auch ein extrem Mehrweg oder Mehrarbeit.
Ja und nein. Weil grundsätzlich biodünn heißt nicht immer, dass man mehr Arbeit hat, aber ich glaube, dass man mental sich über Arbeitsschritte mehr Gedanken macht, das auf jeden Fall. Es ist in dem Sinne für mich aufwendig, weil ich alle Präparate und ich spritze sehr viel an Tees, an biodynamischen Präparaten, eigentlich in jedem maßgeblichen Zyklus, der sich ändert im Jahr und vor jedem Pflanzenprozess, der sich ändert, bringe ich verschiedene Präparate. Und dementsprechend ist es für mich viel Aufwand, weil ich alles mit der Hand spritze und ziemlich viel mit der Buckelspritze unterwegs bin. Ansonsten nochmal, auch in den Zukaufsflächen eben, das heißt eigentlich fast jede Woche irgendwo irgendwas ausbringe, um wirklich immer dabei zu sein, was in der Pflanze sich gerade ändert. Zum Beispiel heute, wir sind jetzt circa im Nebbiolo im 4-5-Blattstadium. Heute habe ich Hornkiesel gespritzt. Zur Strukturförderung, Festigung, gerade nach dem Frost. Letzte Woche und die Woche davor jeweils Komposttee gespritzt, um wieder zu stimulieren nach dem Frost etc. pp. Deswegen, in dem Sinne ist es für mich auf jeden Fall sau viel Arbeit. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an den Laubschnitt gehen, und da ist auch einfach ein krasses Biodünn-Thema, Laubschneiden oder nicht Laubschneiden, also sprich, was ist wesensgemäß für die Rebe und was nicht. Da wickle ich einmal und gehe eventuell noch mal ein bisschen hinterher. Aber ich muss nicht 50 Mal mit dem Traktor durch und Laub schneiden, so in der Form. Deswegen, es gibt immer das Wenn und Aber mit mehr oder weniger Arbeit. Das ist je nachdem. Aber ansonsten, Biodünn hier in der Region ist so anspruchsvoll wie auch in jeder Region. Eben weil man gedanklich damit beschäftigt ist, der Pflanze, oder jetzt, wenn man Kuhbauer wäre, der Kuh oder was man auch immer kultiviert, das mit möglichst beste Umfeld zum Gedeihen zu schaffen, um dann wiederum ein Produkt und in meinem Fall auf die Flasche zu bringen, was die Leute physisch und geistig ernährt. Und das ist einfach, ja, da muss man anspruchsvoll sein und hinterher sein in jeglichen Konzepten. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt großartig schwieriger ist als in anderen Regionen hier im Piemont biodynamisch zu arbeiten. Außer, dass jetzt nicht so eine große Szene hier besteht. Marius, wie du gesagt hast, es ist sehr feucht. Das heißt, ich spritze normal Pflanzenschutz. Also ich bringe Kupfer und Schwefel aus. Das steht außer Frage. Aber eben dazu bin ich mit allen Tees und mit allem möglichen am Start, was irgendwie geht. War das ein bisschen, was du wissen wolltest, oder bin
das
ich rum?
Das glaube ich ziemlich exakt.
Mehr
das,
okay.
Also das, vor allem, was unsere Kunden halt auch wissen wollen letztlich, ja. Genau.
Okay.
Dann eigentlich gleich die Frage danach, die nur konsequent ist, wieso denn eigentlich das Piemont?
Also das Piemont ist eine unheimlich faszinierende Region. Aber grundsätzlich war für mich klar, nach dem letzten Arbeitsschritt als Angestellte, als ich dann den nächsten Schritt begonnen hatte, war für mich klar, mein eigener Betrieb wird auf jeden Fall in Italien sein, weil es mir südlich der Alpen von der Lebensqualität her, zwischenmenschlich, Lichtqualität, Lebensmittelqualität tatsächlich auch, ist für mich eine ganz andere Dimension hier und nährt mich einfach auf eine andere Art und Weise. Und es war auch klar, dass ich gerne in der nördlichen Abteilung von Italien befinden, also sein wollte. Ich glaube, in Sizilien weit unten wäre ich im Culture Clash eher ziemlich untergegangen.
Essen ist auch geil und Weine eigentlich auch.
Na, Sizilien ist geil. Ich meine es nur als Metapher, so in der Form. Ich glaube, zu krass südlich von der Mentalität her wäre ich, glaube ich, irgendwie... Ja, ich fühle mich hier, die Leute im Piemont sind sicherlich nördlich genug vom Geiste und südlich genug vom Geiste wiederum, sodass es für mich super ist. Und dann war es eine ganz einfache Auswahl, in Anführungszeichen, dort, wo ich ein schönes und gutes soziales Netz hatte und geilen Rotwein machen kann. Da dachte ich mir, gehe ich hin. Und das ist Piemont geworden, ja.
Ja, das glaube ich.
Das ist ja was Wunderschönes, wenn man da jetzt so nach einem Jahr oder fast 2 Jahren schon so mal zurückschauen kann. Ich habe ja jetzt was Ähnliches erfahren mit der Freiheit und so sind wir ja eigentlich auch so irgendwo auf einer Wellenlänge gelandet. Was mich jetzt interessiert ist, jetzt hast du deinen ersten eigenen Weinberg, den Breda, und was macht den für dich so besonders? Na, das, was wir jetzt probiert haben, wir haben gerade den Chardonnay im Glas, das ist ja schon mal eine Ansage, so für den ersten Jahrgang. Aber was macht den Breda für dich so in der Gänze aus, von oben bis unten?
Okay, von oben bis unten. Also zum einen ist es eh einfach krass, wie du sagst, jetzt anderthalb, zwei Jahre hier zu sein und schon direkt den Rolls Royce zu mieten. Also der Weingarten ist in der Pacht, nicht, dass jemand denkt, ich habe den gekauft. Weil die Kaufpreise sind immer noch krass hier. Und mal die Gerüchteküche Korkenzieher bei mir nicht so anzufachen. Es ist einfach in dem Sinne schön gewesen, weil ich ein bisschen schon so rummeandert bin um den Weingarten. Ich habe relativ früh davon gehört, dass der eventuell zur Pacht freistehen würde. Und dementsprechend bin ich joggen gewesen dort und habe mich so ein bisschen auf den Weingarten eingegroovt. Und mich hat es besonders gefreut, auch von der Exposition her, weil es ist eine Ostausrichtung, was mir saumäßig gefällt hier. Es ist keine Hauptstraße nebendran, es ist wirklich so ein ruhiges Nebental in Barolo, was mir, ja, was einfach irgendwie ein bisschen friedlicher ist noch. Es ist ein schöner Blick, ich habe Canubi im Rücken, Monforte vor der Schnauze. Es ist eine coole Lage in dem Sinne. Als ich dann aber gehört habe, dass der Nebbiolo 84 gepflanzt wurde und eben standortveredelt mit englischem Schnitt wurde vom Besitzer, habe ich gedacht, okay, geil, muss ich haben, das Ding. Weil eben Standortveredelung, englischer Schnitt, also kein Omega-Schnitt wie aus der Rebschule heraus, sind einfach vitalitätsmäßig oder auch für die so viel wesensgemäßer für die Pflanze. Ist für mich eine ganz andere Voraussetzung oder Start, mit dem Weinberg zu arbeiten. Ansonsten hatte ich das Glück, ein Jahr im Vorhinein schon ein bisschen was von den Trauben, eben weil ich da schon rumgezirkelt bin um den Weinberg, ein bisschen was von den Trauben zu verkosten, ein bisschen auch die Vegetation anzuschauen, die mir gut gefallen hat. Und die Trauben von mir aus gesehen irgendwie ja eine ähnliche Floralität haben und Druck, wie es zum Beispiel die Lage Le Coste im Barolo hat. Es ist ein heller Cru, ein heiterer Cru, aber trotzdem mit viel Druck. Und eben den Druck versuche ich jetzt noch, also den Druck am Gaumen, den versuche ich noch weiter irgendwie auszuarbeiten durch die Kultivierung. Aber ja, von mir aus gesehen direkt mal Jackpot gewesen so.
Nice. Sollen wir gleich zum Nebbiolo rübergehen oder willst du den anderen auch noch probieren? Weil wir verkosten jetzt natürlich auch gleich die Weine vor Ort. Das ist für uns auch ein recht straffer Zeitplan, weil die sind ja auch jetzt erst relativ kurzfristig abgefüllt worden. Und dass wir einigermaßen im Bilde sind und euch halt eben auch auf die Weine aufklären können, beziehungsweise Philine euch über die Weine aufklären kann, verkosten wir die natürlich gleich parallel. Philine, eine ganz, ganz freche Frage. Gibt es für dich ein Vorbild im Piemont? Also oder eine Richtschnur, wo du sagst, daran kann man sich zumindest orientieren, also geschmacklich. Gerade wenn es darum geht, für unsere Kunden zum Verständnis, was sie erwarten kann. Die Weine sind völlig eigenständig, das können wir schon mal vorwegnehmen, weil also die kann man eigentlich nicht vergleichen. Aber vielleicht gibt es ja dann doch die ein oder andere Richtschnur.
Das ist eine voll die Gretchenfrage.
Ja, lieber Assi, Entschuldigung.
Ja. Lieber Assi. Weil dann steht man nämlich so direkt im
Gaia.
Nee, weil dann sagt man, ja, da kommt man so als in Anführungszeichen kleiner Newbie in die Region.
Das wird der Sache auch nicht gerecht,
ja. Nee, ist schrecklich, weil was soll man denn jetzt da sagen halt so, ja? Ohne um irgendwie noch einigermaßen bescheiden zu bleiben und aber trotzdem irgendwie nach den richtigen Sternen zu greifen, wo man eigentlich hin will. Keine Ahnung. Es sind mehr Persönlichkeiten von Weinen, die ich im Kopf habe. Und logisch ich meine, es ist logisch, mein sicherlich stärkster Einfluss ist auf jeden Fall Rinaldi. Es ist halt so, ich habe die Weine 2019 dort ausgebaut. Martha hängt mit im Betrieb und im Weingut. Es ist auf jeden Fall so, dass du den ganzen Wein gerade umkippst.
Ja, reinkippen, nicht auskippen.
Kann ich gut. Aber schau, es sind die üblichen Namen. Rivella, Serafino, es sind Piero Busso, finde ich, macht großartiges Zeug. Einfach alles die Sachen, die präzise sind, viel Herz übermitteln, eine Ehrlichkeit übermitteln und doch auch eine Emotionalität und eine Intellektualität, dass es mich trifft. Und dafür ist logisch auch Nebbiolo von mir aus die geilste Rebsorte. Nicht die geilste, aber eine der geilen Rebsorten, die das auch richtig kann. Aber ja, logisch, Leute, es sind auch die einschlägigen Metaphern, die ich da als Vorbilder mitgreife. Aber betriebsübergehend oder regionalitätsübergehend sind es auch andere Sangiovese-Beispiele, weil da geht es um Prinzipien im Wein, die ich suche.
Cool. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Wir haben ja jetzt den Nebbiolo im Glas. Wie würdest du den denn beschreiben jetzt für unsere Kunden? Was zeichnet ihn aus für dich geschmacklich, sensorisch auch? Oder was mich jetzt halt begeistert nach dem ersten Schluck, ist einfach mal ganz unabhängig von jeglichen faktischen Parametern, der hat einfach eine irre Energie, ist total hedonistisch, es ist unfassbar druckvoll und würzig. Also das ist echt fast schon außergewöhnlich. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich glaube, würzig trifft es voll gut. Ich habe jetzt erst 2 Jahre mit der Parzelle, also der Wein kommt ja von Traubenzulieferern, Massimo und Luigi Velio, die richtig, richtig coole Leute sind, gut arbeiten, ökologisch arbeiten. Ich mache die Biodünn-Spritzung. Dieses Jahr werden wir dran arbeiten, auch im Nebbiolo nicht Laub zu schneiden, sondern Bögen zu wickeln. Das heißt, ich habe echt einen coolen Draht mit denen auch, sind anständige Leute. Und es ist viel Scheiße auf dem Traubenmarkt unterwegs. Ja. Deswegen ist es allein schon von dem Sinne auch hier wieder mega Glück gehabt, die Leute zu treffen und auch gleich irgendwie offene Herzen zu treffen. Deswegen, ich kann euch auch nur kurze Blitzlichter dazu sagen, weil es sind jetzt 2 Jahre mit der Parzelle in La Morra, dass wir da zusammenarbeiten. Das ist eigentlich eine Barolo-Parzelle, die für mich aber nicht ganz druckvoll genug ist, um richtig Barolo zu sein. Ja, logisch.
Also gerade für euch als Trinker, im Grunde ist es ein abgestufter Barolo. Die Qualität ist eigentlich Barolo. Und man bekommt es halt eigentlich für einen Sportpreis. Die einzige Problematik ist eben die extreme Limitierung.
Danke für den kurzen Werbeeinschub.
Da könnte auch Ihre Werbung stehen.
Aber was sich für mich als roter Faden durchzieht, durch diese 2 Jahrgängchen, ist genau, was du richtig gesagt hast, weil du bist ja ein fetter Sommelier, Marius. Die Würzigkeit. Den fetter Sommelier. Die Würzigkeit. Ohne Scheiß. Es hat eine pfeffrige, herbale, würzige Note, die sowohl im 19er als auch im 20er vollkommen klar rausfindbar ist. Ich habe eben zusammen mit Martha, oder sie hat mir sehr oft jetzt im letzten Jahr, in den letzten Monaten vor der Füllung, den Lange Nebbiolo von Ihnen und unseren Lange Nebbiolo blind vorgesetzt, und ich habe ihn jedes Mal ohne zu zögern rausgefunden. Dementsprechend, ja, die Würzigkeit sticht für mich raus, und was für mich wichtig ist, ist im Lange Nebbiolo keinen Saufwein auf die Flasche zu bringen. Logisch, was schneller, ja, schneller zugänglich ist und einfacher sicherlich als ein Barolo. Aber mir gefällt eigentlich der Zugang, dass mein Lange Nebbiolo der Einstiegs-Barolo von anderen Weingütern ist. So. Da würde ich gern hin mit dem Wein.
Ich will jetzt ja eigentlich nicht widersprechen, aber er ist irgendwo schon ziemlich saufig. Und das ist halt das Krasse daran. Also man es kommt da eigentlich in so einen eigenen Widerspruch. Man trinkt und hat eigentlich den Kopf voll mit irgendwelchen Gedanken und irgendwelchen Geschmäckern und trotzdem willst du gleich weiter saufen. Das ist fast schon wie so ein bisschen eine intellektuelle Überforderung. Für mich sowieso ganz leicht, weil ich bin nicht der Hellste.
Werbung.
Also Eigenkritik ist sowieso die schönste, ja, in dem Form. Aber du musst nicht so bescheiden sein. Ihr seid total die hellen Köpfchen, alle miteinander.
Cool. Mama.
Aber ich grüße alle, die mich kennen.
Mama hat dir gesagt, ich bin klug.
K-L-U-K.
Ich grüße alle, die mich kennen und Kurosch.
Also Kurosch haben wir jetzt schon auf jeden Fall herzlich gegrüßt. Aber ich meine, das ist auch das, was, glaube ich, ganz große Weine, also nicht, dass ich jetzt, da geht es für mich wieder drum, ich will jetzt nicht...
Darfst halt, du sagen.
Ja, aber der Zugang ist, wenn ich große Flaschen vor mir habe, dann kann ich die sowohl in einem Zug und, keine Ahnung, letztens haben wir doch wieder was Unglaubliches auf der Flasche gehabt, zu viert, die Flasche war in 10 Minuten leer, weil es einfach der Obershit war, und trotzdem aber ist es kein banaler Wein. So, Trinkigkeit schließt Großartigkeit nicht aus. Also Saufweine müssen ja nicht immer nur...
Das ist tatsächlich für mich ein recht wichtiger Parameter. Ja.
Ja, genau. Also darum geht es so. Wohl und nichts gegen reine Saufweine.
Nee, ich glaube auch niemand würde widersprechen, wenn es darum geht, dass diese Saufweine, wie wir es jetzt mal ganz frech nennen, dass die nicht groß sein können. Ich finde sogar, wie schon gesagt, das ist eigentlich einer der wichtigsten Teile für mich, dass ein Wein trinkig ist, weil niemand, glaube ich, würde widersprechen, dass irgendwas aus einem Bordeaux groß ist, also Mouton oder sowas oder jung, wenn man so ein 15 oder sowas mal trinkt. Aber deswegen stelle ich es mir ja nicht auf den Tisch, und weil irgendwo geht halt dann auch wirklich der Spaß verloren. Nee, das ist wirklich herausragende Qualität. Also der Nebbiolo ist wahrscheinlich mit einer der schönsten, die wir die letzten Jahre aus dem Piemont getrunken haben. Ich glaube, das kann man ganz beruhigt so sagen. Das Schöne ist, die meisten können uns eh nicht Lügen strafen, weil es davon nicht so viel gibt, dass es probieren können. Aber ich glaube, du bist da auf einem ziemlich, ziemlich, ziemlich guten Weg. Willst du noch was wissen, Marcel?
Also die wichtigste Frage im Piemont muss man ja schon stellen. Barrique? Ja, nein. Also man kann schon sagen, du bist Team No Barrique, No Berlusconi, oder?
Auf jeden Fall.
Okay.
Ja, ich arbeite gerade mit den Fassbindern Mittelberger aus Bozen zusammen, dass wir ein noch kleineres Gebinde als das Barrique herstellen, dass noch mehr Holzeinfluss im Wein ist, weil ich glaube, so ungefähr 60 Liter Barriques, da würde ich mir die Zukunft vorstellen auf den Nebbiolo, auf jeden Fall.
Ja, dann bekommt er ja auch endlich schöne Vanille.
Dann kriegt er endlich schöne Vanille. Nee, auf jeden Fall großes Holz, und das ist auch sicherlich, es zeigt sich, oder für mich jetzt in der kurzen Zeit, dass ich mit der Rebsorte zu tun habe, ist sie in dem Sinne eine ziemliche Diva, weil die aromatische Entwicklung in die Sekundäraromen, die geht unglaublich schnell bei der Rebsorte. Sie ist oxidationsanfällig. Ein Pinot ist viel stabiler in sich und bleibt viel länger, viel jugendlicher, als es der Nebbiolo macht. Was logischerweise auch wieder den Reiz von der Rebsorte ausmacht, weil ich relativ exponentiell in Sekundäraromen reingehe, und der Mund aber noch, also der Antrunk, wie das genau heißt, ne, Marius, knackig und jugendlich ist. Aber deswegen für mich steht absolut fest, großes Holz. Ich versuche auch jetzt durch die Ernte von 21 die Holzfässer zu entjungfern. Das heißt, ich mache die Traubengärungen des Jahrgangs 21 in den neuen Holzfässern, und danach kommt der 20er Barolo in die großen Holzfässer, weil ich will, und ich glaube, ich hoffe, das ist einigermaßen gelungen, schon beim Lange Nebbiolo auch, dass das Holz im besten Fall als Corsage, also an der Seite stützt, aber nicht von oben sich aufstülpt, sei es im Geschmack oder sei es auch irgendwie in der Tanninqualität. Deswegen Nee, keine Barrix. Wo ich aber ein bisschen mit einem Barrix spielen werde, kleine Vorschau, der Chardonnay zu aller Überraschung ist eigentlich echt mit viel Druck unterwegs und ist ein schöner Wein geworden. Ich habe es am Anfang dem ein bisschen misstraut, weil eben der Chardonnay ist unten in der Fußlage von dem kleinen Hügel, wo Preda sich befindet, wo eben das ganze Terroir schon ein bisschen fetter wird, es ein bisschen feuchter ist. Und aber jetzt, um eine kleine Challenge zu machen für mich selber, ich werde ab 2021 ein Barrique als Burgund-Challenge mit dem Chardonnay auf jeden Fall machen. Und da hoffentlich separat was füllen und der Rest bleibt aber als Betonausbau, genau.
Sehr, sehr geil. Also Tino muss sich warm anziehen. jetzt habe ich noch eine Frage. Wir waren ja auch bei den Lalou-Mädels und da ging es dann auch drum, die haben einen neuen Botti stehen und da kommt dann der Nebbiolo rein. Jetzt ist ja die Regularie so, dass man den Wein für eine bestimmte Zeit auch in dieses Fass reinpacken muss, damit er nachher als Barolo verkauft werden darf. Ist es heute noch sinnig, weil ich sag mal, diese unreifen Jahre, wo der Wein noch viel, viel mehr Gerbstoff mitbringt und so, macht es Sinn, auch bei den Reservas? Oder ist es mittlerweile schon wie im Brunello, dass man eher sagt, in den heißen Jahren braucht man kein Brunello kaufen, weil der kommt schon oxidiert auf die Flasche? Ist das eine Angst, die hier in der Region unterwegs ist?
Das ist voll die gute Frage.
Er hat auch ein bisschen Ahnung verglichen.
Nee, das ist echt voll die gute Frage, weil die bewegt mich auch. Ich glaube, dass die auch einige Leute hier bewegt und sicherlich im Allgemeinen in Europa die Leute bewegt. Zum Beispiel habe ich gerade mit Jeremy Seize von Dujac jetzt letztens gequatscht, weil die in ihrem neuen Keller, in dem sie bauen, großes Holz anschaffen, weil genau das Thema Hitze und Entwicklung der Weine einfach da auch ein großes Fragezeichen aufwirft. Also, ich glaube, dass der Anbau muss sich ändern, um dem nach wie vor gerecht zu werden. Ich denke aber, dass es möglich ist, mit den rechtlichen 18 Monaten den Wein nicht so oxidiert zu haben, dass er irgendwie schon tot ist. Und das hängt auch sicherlich dann von der Anfangsspannung, von der Anfangsenergie und von der Schwefelgabe, wann, wie viel ab und wie sehr bin ich dahinter, zum Beispiel die Fässer aufzufüllen regelmäßig, eventuell auch ein bisschen in die kühlere Infrastruktur im Keller zu investieren, dass man da spielen kann, ohne die Vibrationen zu verlieren und ohne irgendwo eine Jugendlichkeit zu verlieren. Aber ja, es ist eine gute Frage, ob im Endeffekt 3 Jahre Holz in heißen Jahrgängen unbedingt sein müssen. So. Und da weiß ich, da kann ich dir für mich selber noch keine Antwort geben. Es gibt eine Qualität in dem gereiften Nebbiolo und es gibt eine Qualität in dem noch jugendlichen Nebbiolo, die beide super attraktiv sind. Logisch wäre es geil, die zu vereinen irgendwie im Wein. Es kann sein, sagen wir mal, ich werde sicherlich ein bisschen Versuche machen oder Vorversuche machen, kleine Anteile von einem jüngeren Jahrgang vielleicht mit rein zu verschneiden, um so ein bisschen, ich weiß, also ob ihr nicht so mich falsch versteht, so mit Salz und Pfeffer von einem jüngeren Jahrgang dran zu gehen, um diese Heiterkeit vielleicht ein bisschen herauszuarbeiten. Oder, und das wird bei mir sicherlich der Fall sein, es werden nicht großartig mehr als 18 Monate Holz werden, also die rechtliche Spanne. Aber
ja, wir haben am Ende immer noch eine Kategorie vorbereitet, wo jeder Winzer die 5 beschissensten Winzer aus Deutschland nennen muss. Das war natürlich nicht wahr. Aber apropos Gretchenfrage von...
Ist auf jeden Fall Nicola Libelli.
Ja, Nicola, du bist dein...
Eine schwangere Eidechse.
Eine schwangere Eidechse. Ja. Gipskopf. Nein, nochmal zum Thema Gretchenfrage vielleicht. Wobei, eigentlich ist er eigentlich ganz nett, denke ich. Aber die ist ein bisschen oberflächlich. Wo möchtest du denn hin in den nächsten Jahren? Was sind so deine Ziele? Was hast du vor? Willst du noch irgendwas?
Einmal nach Ulm.
Ja, das ist eh klar. Aber ich denke mal, du hast ja auch bestimmt ein Bild davon, wie dein Wein irgendwie auch in 10 Jahren gesehen werden soll, beziehungsweise wie du ihn sehen willst, vielleicht sogar eher.
Also ich glaube an den Weltfrieden. Das sagen doch die Misswahlen immer jetzt.
Ja,
ne?
Stimmt,
ja. Ja, da ist auch wieder jetzt was ganz schwierig ist zu sagen öffentlich, ohne dass man irgendwie arrogant wirkt oder so. Aber es soll ganz bescheiden tatsächlich gemeint sein.
Beste Piemont.
Ja, ganz ehrlich, es ist halt irgendwie, mich interessiert auf jeden Fall für die Weine, großartige Sachen auf die Flasche zu bringen. Und das meine ich in dem Sinne großartig, wie auch irgendwie ein Risotto großartig sein kann, wenn es einen mega geilen Reis hat und alle irgendwie Ausgangsmaterialien super sind und das Ganze nochmal dann in der Küche technisch perfekt und mit Hingabe gekocht wird, dann kann ein einfaches Produkt oder ein einfaches Gericht dich sowas von Socken hauen, dass es auch irgendwie in einem 3-Sterne-Lokal der Gang ist, den du dir am stärksten an den du dich am stärksten erinnerst. Das Erlebnis würde ich gerne eigentlich hervorbringen bei den Leuten. Also das muss nicht das Mozart-Konzert sein, so in der Form, aber KIZ auf jeden Fall. Nee, aber eben was ist.
Finch asozial.
Da würde ich gern hin. Dass man mit Einfachheit irgendwo, aber trotzdem mit einem richtig heftigen Tiefgang was auslöst.
Ja, Feline, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. War ein ziemlich cooles Interview. Und ich würde sagen, wir beenden das Interview, wie wir es begonnen haben, nämlich mit einem KIZ-Zitat. Es ist Zauberchor, ich setze mir einen Hexenschuss, deine Gang trägt Schuhe mit Klettverschluss.